Mein heutiger Gast ist Heiko Janacek. Er ist der Kurator der Zoom-Erlebniswelt. Aber was genau macht ein Kurator eigentlich? Das wird er uns in der heutigen Folge genau erklären. Herzlich willkommen zu Rangezoomt, Ihrem Podcast aus der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge Ihrer Podcast-Serie Rangezoomt, Geschichten aus der Zoom-Erlebniswelt. Und mein heutiger Gast ist Heiko Janacek und er ist Kurator in der Zoom-Erlebniswelt. Hallo Heiko.
Hallo.
Kurator, da habe ich natürlich auch in der Vorbereitung so gedacht, da sitzt ein Herr vor mir im Anzug. Es klingt schon alles irgendwie so ein bisschen ehrwürdig. Jetzt sitzt du vor mir hier in einem wunderbaren Zoom-Erlebniswelt-T-Shirt. Was ist ein Kurator, wenn man mal direkt damit einsteigen will?
Ja, das ist eine Frage, die man oft gestellt bekommt tatsächlich. Ist gar nicht so einfach zu erklären, weil man kümmert sich um sehr viele Bereiche im Zoo. Also ich habe eigentlich mit allem zu tun, was die Tiere betrifft und auch die Leute, die mit den Tieren arbeiten, also die Tierpfleger. Ich bin Ansprechpartner für die, kümmere mich aber zum Beispiel auch um alles, was mit dem Futter zu tun hat, um Tiertransporte, um die Abgaben von Tieren, um die Beschaffung neuer Tiere. Also das ist sehr vielfältig. Zum Beispiel auch die Ausbildung der Azubis. All diese Dinge gehören zu meinen Aufgaben.
Das ist eine ganze Menge. Und das versuchen wir jetzt mal so nach und nach ein bisschen aufzudröseln, damit wir ein bisschen tiefer in deinen Berufsalltag hineinschauen können. Du sagst gerade, du bist für Tiere, wie aber auch für Tierpfleger. Ist das so eine Mittlerfunktion?
Naja, also zwischen den Tieren und den Menschen muss ich selten vermitteln, die kommen eigentlich ganz gut miteinander aus. Aber natürlich gibt's schon viele Bereiche, wo man als Kurator dann auch vermittelnd arbeitet. Also zum Beispiel haben wir auch eine Marketingabteilung, die immer tolle Ideen hat und die müssen dann immer, es muss immer geschaut werden, wie man die in der Zoologie dann umsetzen kann. Und die Tierpfleger finden vielleicht auch nicht jede Idee direkt gut. Und da muss man dann immer schauen, wie kann man das zum Beispiel regeln, dass wir schöne Attraktionen für die Besucher anbieten können, aber auch unsere Mitarbeiter in der Tierpflege dann damit gut leben können.
Hat das auch was mit diesem Bildungsauftrag zu tun, den man ja als Zoo hat?
Ja, also das ist ja eine sehr zentrale Aufgabe der zoologischen Gärten. Und wir haben immer die Hoffnung, dass unsere Besucher etwas schlauer nach Hause gehen, als sie gekommen sind. Und dazu tragen natürlich auch die Tierpfleger bei, ne, die ja diese kommentierten Fütterungen machen, Besuchergespräche und solche Dinge, wo die Leute ja viel über die Tiere erfahren können.
Dann beschäftigen wir uns mal zuerst irgendwie mit dir. Kurator, was muss man denn da eigentlich gelernt haben, wenn man so einen Beruf ausführt?
Ja, also in der Regel sind das Menschen, die halt Biologie oder Tiermedizin studiert haben und dann über ein Volontariat oder Praktika halt schon Erfahrung in einem Tiergarten gesammelt haben und dann irgendwann auf so eine Kuratorenstelle kommen.
Was hast du vorher gemacht?
Ich habe nach meinem Studium in Köln, also ich habe während des Studiums schon im Kölner Zoo die ganze Zeit gearbeitet und bin dann anschließend in den Tierpark Herborn gegangen, als Kurator schon. Das war ein ziemlich kleiner Tierpark mit einem kleinen Team und einem netten Tierbestand. Und von dort aus bin ich dann halt in die Zoom-Erlebniswelt gewechselt.
Hat man denn, wenn man anfängt zu studieren, irgendwie so auch das Ziel dann, Kurator zu werden? Oder hat sich das so irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt?
Ja, das ist bei mir so eine etwas spezielle Geschichte, weil ich kein richtiger Biologe bin, sondern Biolehrer und während des Studiums parallel angefangen hatte, im Kölner Zoo zu arbeiten. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist schon eigentlich ziemlich cool, noch ein bisschen cooler als an der Schule zu arbeiten und habe dann im Prinzip alles dafür getan, anschließend im Zoo zu landen. Also ich war auch tatsächlich im Studium immer ein Exot, weil alle anderen wollten an die Schule und ich wollte halt in den Zoo. Und das war dann schon ein bisschen spezieller.
Das glaube ich gerne. Beschäftigen wir uns mal mit diesem Oberthema Management des Tierbestandes. Mhm. Das finde ich an sich schon spannend, wie es klingt. Dazu vielleicht nochmal zu Beginn, also Tierarten in der Zoom-Erlebniswelt. Ich habe in den anderen Folgen schon gelernt, es ist ein bisschen schwierig, die Tiere im Gesamten zu zählen. Mhm, genau. Das ist so richtig, aber was die Tierarten angeht, da kann man schon irgendwie eine Zahl festlegen, oder?
Ja, also 107 haben wir aktuell.
107?
Ja. Genau.
Muss man da speziell unterscheiden? Also ist bei Tierarten vielleicht da nochmal, wir reden da immer so selbstverständlich drüber, mhm. Ist jetzt zum Beispiel ein Tiger und ein Löwe, ist das eine Tierart, weil es irgendwie
nein,
so Katzen sind?
Nein.
Oder also wie funktioniert die Definition Tierart so für den Hausgebrauch?
Aber das ist ein bisschen schwierig, also da streiten sich auch die Wissenschaftler, was jetzt tatsächlich eine Tierart ist. Es gab im Studium immer so diesen Satz, was sich in der Natur paart und schart, ist eine Art. Das kommt so aber nicht hin. Also es gibt natürlich auch Hybride zwischen Arten, die auch in der Natur auftreten können. Deshalb ist der Artbegriff immer so ein bisschen schwierig. Aber Löwe und Tiger sind schon miteinander verwandt. Also es sind beides Großkatzen. Aber es sind dann einfach sehr unterschiedliche Arten, die sich auch unter natürlichen Bedingungen eigentlich nicht miteinander fortpflanzen würden. Es gibt ja manchmal in so, na, ich will die gar nicht Zoos nennen, in so Tierhaltungen, die vielleicht nicht so seriös betrieben werden. Da gibt's dann durchaus mal Mischlinge zwischen Löwen und Tigern. Das kann halt passieren, weil die zur selben Gattung gehören, ist da die Grenze auch nicht so groß. Aber unter natürlichen Bedingungen und vor allem, wenn sie einen artgleichen Partner zur Verfügung haben, würden diese beiden Arten sich auch nicht vermehren.
Gibt es weitere neue Tierarten in Planung oder schon hier?
Ja, dann haben wir ja zum Beispiel in unserer Erlebniswelt Asien den Schlanklori Simi in einer neu gestalteten Anlage sitzen. Der soll zum Beispiel ja auch noch eine Partnerin bekommen und nicht alleine bleiben. Da ist das Problem, dass die aus dem Zoo London zu uns kommen soll und das ist ein bisschen aufwendiger, die herzuholen, aber da sind wir dran. In Afrika, in der Foliere am Löwenhaus, sind jetzt vor kurzem Kaptriele neu eingezogen und die sollen jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten auch noch Gesellschaft von anderen Vogelarten bekommen, damit da dann auch ein bisschen was los ist in der Anlage. Also es kommen schon immer so ein paar neue Tierarten dazu, aber natürlich dann eher kleinere Arten, die man irgendwo nochmal dazusetzen kann, als jetzt wirklich sehr große, auffällige Arten, für die wir dann ja auch komplett neue Anlagen bauen müssten.
Kaptriele hattest du gesagt?
Kaptriele, ja. Das sind.
Also habe ich noch nie gehört.
Ja, das wundert mich nicht. Das sind relativ unscheinbare Vögel aus Afrika, die gehören zu den Wartvögeln. Sind aber gar nicht so ans Wasser gebunden, wie man sich das jetzt vorstellen würde. Die kommen da so in den Trockengebieten vor und halten sich am Boden auf, sind so braun gesprenkelt, haben sehr große Augen. Viele finden die Gesichter deshalb sehr nett, weil die so hübsche Augen haben. Und die halten sich halt, wie gesagt, eher am Boden auf, weshalb wir jetzt in der nächsten Zeit da noch einen Oberbesatz für die Anlage dazusetzen werden, damit halt in allen Etagen ein bisschen was los ist.
Wenn man so über neue Tierarten spricht oder überhaupt auch die Tierarten, die wir ja alle bewundern können, wenn wir durch den Zoo gehen, stellt sich schon die Frage, wer entscheidet das eigentlich? Also man läuft ja jetzt nicht durch Gelsenkirchen und sammelt wilde Tiere ein, um die dann irgendwo in den Zoo zu packen. Das ist ja völlig klar.
Genau.
Sondern da steckt ja wahrscheinlich sowas wie ein System hinter. Daher die Frage, wer entscheidet eigentlich, was hier so gezeigt wird?
Das entscheidet niemand allein. Also das ist tatsächlich ein ganzer Kreis von Personen, die sich darüber austauschen. Und da spielt einfach sehr viel auch mit rein. Also wenn wir zum Beispiel bei dieser Foliere von den Kaptrielen mal bleiben, das ist ja eine Anlage, die schon besteht. Ne? Das heißt, wir wollen da jetzt gar nicht viel dran umbauen. Also brauchen wir schon mal eine Tierart, die mit den Gegebenheiten zurechtkommt. Und das schließt dann viele Tierarten ja schon mal einfach von vornherein aus. So. Und in der Regel ist das so, dass ich mir dann irgendwelche Gedanken mache dazu, was in so eine Anlage reinpassen könnte. die bespreche ich dann, diese Ideen, mit unserem Chef, mit unserer Tierärztin, ob aus veterinärmedizinischer Sicht was dagegen spricht, natürlich aber auch mit dem Revier, das dann am Ende diese Tiere versorgt. Und oft ist das dann zum Beispiel so, dass wir sagen, wir würden gerne so in die oder die Richtung gehen. Überleg doch mal, welche dieser Arten euch gefallen könnte, weil letztlich sind es ja die Tierpfleger, die diese Art versorgen. Mhm. Und wenn die dann für eine Art schon brennen und sich für die auch sehr interessieren, ist das natürlich eine viel bessere Voraussetzung, dass die dann auch gut versorgt werden, als wenn wir einfach irgendwas aussuchen und den Tierpfleger dann vorsetzen.
Wenn ich da einmal nachhaken darf, dieser Auswahlprozess, mhm, der da stattfindet, also ich mach's jetzt mal ein bisschen platter, ja, und du sagst, ob es ungefähr so ist, ja, oder gehst da bitte ins Detail. Du hattest gerade von der Voliere gesprochen. Mhm. Wie sieht dann deine Arbeit aus? Also die wird ausgemessen und dann guckt man irgendwo nach in dem Buch, also der könnte so und so da reinpassen. Oder also wird von vornherein aufgrund der Gegebenheit schon gewisse Arten in die engere Auswahl genommen und andere scheiden aus. Also dass ein Löwe nicht in eine Voliere passt, ist klar.
Genau, also das wäre jetzt zum Beispiel schon mal so ein Beispiel, ne? Also der Löwe, den haben wir ja sowieso auf der Anlage nebenan. Genau. Brauchen wir nicht zweimal, aber auch für die Foliere wäre natürlich ungeeignet. Genau, aber es gibt so gesetzliche Vorgaben zum Beispiel, was jetzt Gehegegrößen anbelangt, mhm, an denen müssen wir uns natürlich auch orientieren und die schließen dann viele Tierarten, wie du auch gesagt hast, schon mal aus. Und da war jetzt für uns klar, okay, wir wollen diese Foliere wieder mit Vögeln besetzen, die war auch ursprünglich als Vogelfoliere geplant und dann gibt es für uns so verschiedene Kriterien. Also wenn es möglich ist, bevorzugen wir zum Beispiel bedrohte Tierarten, weil wir als Zoo ja nun mal diesen Artenschutzauftrag haben und den hier auch leben wollen. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, eine bedrohte Tierart zu halten oder an einem Zuchtprogramm teilzunehmen, wollen wir das nach Möglichkeit auch machen. Bei den afrikanischen Vögeln ist es so, dass es da in dieser Kategorie Kleinvogel gar nicht so viele bedrohte Arten gibt, die uns zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel gibt es in Afrika eine Geierkrise oder die Kraniche sind alle bedroht. Aber diese Geier oder auch die Kraniche sind einfach viel zu groß für die Foliere, die können wir da nicht halten. Mhm. Dementsprechend kam da jetzt keine bedrohte Tierart in dem Sinne zustande oder in Frage, weil das Netz zum Beispiel auch für Papageien nicht geeignet ist. Die würden sich da durchknabbern, dann hätten wir die hier in Gelsenkirchen frei unterwegs, das will auch keiner. Ja, und deshalb haben wir dann so nach anderen Gesichtspunkten halt geschaut, also was könnte für die Zoobesucher interessant sein, was kann unsere Zoopädagogin in der Zooschule nutzen oder auch unsere Zoolotsen auf Führung. Und es gibt ja so die Systematik der Tiere und wenn wir neue Tiere anschaffen, dann versuchen wir auch jetzt nicht die 15. Antilope sozusagen anzuschaffen oder dann eher mit einer neuen Tierart eine Lücke in der Systematik zu schließen, damit wir halt da das zoopädagogisch nochmal anders nutzen können. Und ja, wir werden jetzt, wenn die Foliere dann fertig besetzt ist, da drei verschiedene Vogelarten miteinander vergesellschaftet halten, die dann zum Teil auch halt schön bunt sind, nur damit die Leute was zu sehen haben, aber wo man dann auch zoopädagogisch schöne Sachen dran zeigen kann. Und dann ist das für uns eigentlich eine runde Sache.
So Vergesellschaftung von verschiedenen, muss man jetzt auch Arten sagen?
Ja, ja, ja,
genau. Vergesellschaftung von verschiedenen Arten, gibt es da Richtlinien oder ist das ein Experiment?
Also Richtlinien gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt so Erfahrungswerte, die man halt aus anderen Zoos mitbekommt oder vielleicht auch selbst schon gemacht hat. Und man muss auch immer mal ausprobieren. Und tatsächlich ist es bei jeder Vergesellschaftung auch so, dass nur weil die im Zoo A funktioniert hat, die nicht im Zoo B auch funktionieren muss. Also die Gegebenheiten sind überall anders und auch die Individuen sind anders. Also wir merken das zum Beispiel, wir haben ja diese wirklich schönen, großen Anlagen für Huftiergemeinschaften.
Ja.
Da merken wir das auch immer, wenn wir zum Beispiel, um Inzucht zu vermeiden, bei unseren Antilopen einen Bock austauschen, damit der sich halt nicht mit seinen Töchtern paart. Dann ist das für uns immer sehr spannend zu sehen, wie sich dieser neue Bock in diese Gemeinschaft einfügt. Weil nur weil der vorherige Bock in dieser Gemeinschaft zurechtgekommen ist, heißt das nicht, dass der aktuelle neue Bock das dann auch macht. Da gibt es wirklich auch ganz unterschiedliche Charaktere und das ist jedes Mal aufs Neue spannend.
Und da sind dann auch ganz viele dran beteiligt. Also da müssen die Tierpfleger gut aufpassen, da musst du gut aufpassen.
Ja, also tatsächlich vor allem die Tierpfleger, weil die ja diejenigen sind, die vor Ort sind und diese Probleme auf der Anlage dann auch mitbekommen. Ich bin leider viel mehr im Büro, als ich es gerne wäre. Und nee, da ist es ganz wichtig, dass die Tierpfleger das im Blick haben, aber das machen die auch alle toll.
Gut, nach dem, was du gerade beschrieben hast, wie das so funktioniert, diese Auswahl, kann ich mir natürlich gut vorstellen, dass du lange im Büro sitzen musst, denn da schließt sich so ein bisschen die Frage an, gibt es da so einen Richtwert, wie lange so ein Prozess dauert, bis man sich dann irgendwie geeinigt hat, also wir nutzen das jetzt da oder kann es mal schneller, mal länger dauern?
Genau, also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, weil man durchaus ja auch unterschiedliche Ideen für den Nachbesatz von so einer Anlage haben kann. Und auch bei der Foliere da am Löwenhaus hatten wir ursprünglich einen anderen Plan verfolgt. Da hat sich dann aber einfach so im Laufe der Planung gezeigt, dass das für uns nicht vernünftig umsetzbar ist und dass das an der Stelle keinen Sinn macht. Und dann haben wir halt nochmal umgeschwenkt auf die Vögel und ja, dann ging es halt im Prinzip von vorne los. Ne? Okay, jetzt nicht mehr die Tierarten, die wir uns überlegt hatten, sondern jetzt Vögel, aber welche Vögel können es sein? Und dann muss man halt nochmal von vorne starten sozusagen.
Gut, gehen wir mal einen Schritt weiter. Mhm. Wenn es denn dann soweit ist, dann müssen die Tiere ja irgendwo herkommen. Mhm. Ich habe selber nachgeguckt, also ein Amazon für Zootiere gibt's nicht. So einfach wird es ja auch nicht sein.
Genau.
Aber das ist natürlich spannend für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wo kriegt man eigentlich Zootiere her?
Ja, das ist tatsächlich ein spannendes Feld, auf jeden Fall. Also es ist schon viele Jahre oder auch Jahrzehnte nicht mehr so, dass dann irgendein Biologe loszieht und sich in Afrika die Tiere selbst fängt. Ne? So war das ja früher und so ist ja eigentlich auch die Zoom-Erlebniswelt entstanden. Also wir waren ja früher der Ruhrzoo, das war so ein Tierhandelszoo, der wirklich Umschlagplatz für ganz viele Tiere war. Das ist zum Glück ja nicht mehr so, sondern die Zoos sind richtig gut darin geworden, Tiere gesund zu erhalten und vor allem auch nachzuzüchten. Und deshalb kann man die meisten Tiere dann tatsächlich aus anderen Zoos bekommen. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der von Kritikern öfter mal ja so vorgeworfen wird, dass man Tiere züchtet, um die dann zu verkaufen. Tatsächlich läuft dieser ganze Austausch der Tiere unter den Zoos unentgeltlich. Mhm. Also das Einzige, was wir bezahlen, sind halt die Transportkosten. Ne, weil so ein Tier von A nach B zu bekommen, kostet ja durchaus Geld, also das müssen wir bezahlen. Aber die Tiere werden in aller Regel unentgeltlich ausgetauscht. Und da ist es dann so, dass die Zoos so Abgabe- und Suchlisten haben, die sie dann rumschicken. Und wenn wir zum Beispiel jetzt auch Nachzuchten hier hatten, schicken wir unsere Liste auch rum. Und dann können sich die Zoos halt melden und sagen, hey, wir haben gesehen, ihr habt von der Tierart jetzt was nachgezogen und das ist genau das Tier, was wir gebrauchen können, können wir das haben. So, und in der Regel können die das dann auch haben. Wir gucken natürlich immer, was das für Zoos sind, die sich da melden. Die Tiere sollen ja auch vernünftig dann untergebracht sein. Und haben die sozusagen einen neuen Platz gefunden und die Organisation des Transports kann dann starten. Und genauso schickt man halt auch eine Suchliste rum, wo dann draufsteht, wir suchen jetzt von der Tierart ein Weibchen, von der Tierart ein Männchen oder was auch immer. Und wenn ein Zoo dann unsere Suchliste sieht und gerade zum Beispiel bei sich von der Art Nachzuchten hat oder so, dann melden die sich bei uns und sagen, hier, wir haben gesehen, ihr sucht jetzt die und die Tierart, die können wir euch anbieten, wollt ihr die haben?
Wenn es dann soweit ist, also die Organisation haben wir jetzt schon sehr umfassend besprochen, also die Organisation dahingehend, bis man sich mal für irgendwas entschieden hat, dann sagst du halt eben, dann guckt man über diese Suchlisten und dann kommt ja so ein ganz spannender Punkt, nämlich dann muss das ja auch irgendwie vonstatten gehen.
Ja.
Du hast gerade gesagt, aus dem Zoo aus London oder so, das ist ja jetzt auch nicht mal so, dass man eben so ein Tier sich in ein Caddy packt und eben irgendwo hinfährt. Nämlich bei weitem nicht, sondern Tiertransport ist ja schon eine sehr komplizierte Sache. Ne? Also
ja,
bei einem Vogel vielleicht nicht ganz so wie bei einem anderen Tier, aber Tiertransporte ist ja dann auch dein Thema.
Mhm, genau.
Was hast denn du da alles so zu tun? Und vor allen Dingen, wie viele telefonieren müssen da?
Telefoniert wird gar nicht so viel, sondern eher dann E-Mails geschrieben. Aber ja, also das ist tatsächlich je nach Tierart und je nach Zielort unterschiedlich viel Aufwand. Also sagen wir jetzt mal, also wir geben jetzt bald ein paar Schafe aus unserem Streichelzoo zum Beispiel an den Kölner Zoo ab. Mhm. Das ist eigentlich ein kurzer Transport. Ne? Man würde jetzt sagen, okay, der Kölner Zoo ist jetzt von der Zoom-Erlebniswelt, war so 1,5 Stunden entfernt. Dann schmeißt man die Schafe halt auf einen Anhänger und fährt die darüber. Ganz so einfach ist das leider nicht. Bei Schafen, das sind ja Nutztiere, ne? Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von tatsächlich so typischen Krankheiten, die bei denen auftreten. Und das heißt, bevor die unseren Zoo überhaupt verlassen können, laufen hier eine ganze Reihe von veterinärmedizinischen Untersuchungen. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn wir uns bei einem Zoo melden, dass wir ein Tier haben wollen oder ein Zoo sich bei uns meldet, ist die erste Frage eigentlich immer, nachdem dann geklärt ist, die können das Tier haben. Okay, also ihr könnt das Tier haben, aber welche Veterinäranforderungen habt ihr denn? So, und dann wird immer so eine Liste rübergeschickt mit lauter Tests, die tatsächlich durchgeführt werden müssen. Und dann führt unsere Tierärztin diese Tests halt durch. Die sind in der Regel, Gott sei Dank, alle immer negativ. Und dann kann man weiter organisieren. Man braucht dann halt einen Transporteur, der die Tierart transportieren kann. Und ja, natürlich ein Datum. Und dann kann es eigentlich an den Transport gehen.
Wenn du sagst Transporteur, also es gibt Menschen, die Tiertransporte für solche Fälle extra anbieten.
Genau, also es sind spezialisierte Firmen, die tatsächlich so Zootiertransporte durchführen. Kleinere Tiere transportiert man durchaus auch mal selbst als Zoo. Aber zum Beispiel hätten wir ja jetzt gar keinen Anhänger, um eine Giraffe zu transportieren oder sowas. Da gibt's auch in Europa tatsächlich nur sehr wenige Firmen, die überhaupt über so einen Anhänger verfügen. Das heißt, möchte man eine Giraffe transportieren, muss man das frühzeitig anmelden, weil die den Transport auch dementsprechend bei sich einplanen müssen, weil es, wie gesagt, gar nicht so viele von diesen Anhängern gibt. Und wie gesagt, also kleinere Tierarten, die transportiert man dann durchaus auch selbst.
Mit wie viel Stress ist so ein, also wir reden jetzt mal etwas über die größeren Tiere, ne? Mit den kleinen, das ist ja, hat ja jeder verstanden, dass das wahrscheinlich etwas einfacher ist, aber bleiben wir nochmal bei diesem Giraffenbeispiel oder halt eben, ich sag mal so, vor ein paar Jahren habt ihr auch Tiger bekommen hier, die wir ja jetzt auch alle kennen. Sowas transportiert man ja nicht mal eben zwischendurch. Also da geht es um Sicherheit, da geht es um Größe. Natürlich stellt man sich auch immer die Frage, was macht das irgendwie mit den Tieren? Wie wird da drauf geachtet? Und wie besteht da die Zusammenarbeit? Also natürlich kommt ja, wenn hier jetzt eine Giraffe den Zoo verlassen würde, die haben festes Personal, also Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Inwieweit sind die daran beteiligt? Ne? Also einmal da so in die Richtung beschreiben, wie sowas funktioniert.
Ja, gerne. Also, um jetzt zum Beispiel bei der Giraffe mal zu bleiben, da ist es so, dass die Tierpfleger da auf jeden Fall die wichtigsten Akteure sind bei dem eigentlichen Transport. Also ich bin halt der sich vorher um den Papierkram kümmert, unsere Tierärztin macht vorher alle Tests und so weiter. Aber wenn es dann um den Transport selbst geht, sind tatsächlich die Tierpfleger die auch den Ton dann angeben und sagen, okay, wir müssen jetzt ein bisschen mehr Druck machen, damit das Tier auf den Anhänger läuft, oder wir müssen jetzt mal ein bisschen Druck rausnehmen, oder hier stehen jetzt gerade so viele Leute, die sich das angucken wollen, die stören, die müssen jetzt mal weggehen. Also die sind da schon die dann tatsächlich einfach auch mehr Gespür für das Tier haben, weil die ja auch täglich mit denen zusammenarbeiten. Und bei so einer Giraffe, die muss halt von alleine auf den Anhänger laufen, dann ist das erledigt. Aber wir haben zum Beispiel unseren Eisbärennachwuchs dann vor relativ kurzer Zeit nach München abgegeben. Und bei der wollten wir gerne, um eine Narkose zu vermeiden, dass die selbstständig in die Transportkiste reinläuft. Das heißt, das haben die Tierpfleger über Wochen vorbereitet mit einer Kiste, die halt am Stall angestellt war, wo sie dann erstmal in kleinen Schritten einfach dran gewöhnt wurde. Ne? Die Kiste ist gar nicht schlimm, dir passiert nichts, wenn du da mal reinguckst. Dann wurde ihr da Futter angeboten. Dann hat sie sich irgendwann getraut, in diese Kiste auch tatsächlich reinzugehen, um sich das Futter abzuholen. Und dann irgendwann hat man mal so ein bisschen am Schieber gewackelt und so, einfach damit die sich dran gewöhnt. Und das war zum Beispiel ein Transport, da war außer den Tierpflegern bei der Verladung niemand dabei, damit da halt niemand stört. Und deshalb sind die Tierpfleger da ganz zentral und von wichtiger Bedeutung.
Das funktioniert auch immer. Also das gerade gesagt, Narkose vermeiden, klingt ein bisschen danach, als wenn man das nicht immer vermeiden kann.
Genau, also das sind halt Tiere, ne, die haben auch ihren eigenen Willen und es sind nun mal Lebewesen, die man nicht fernsteuern kann. Das heißt, wir können das gut vorbereiten und das machen unsere Tierpfleger auch. Aber ob das dann am Tag des Transports tatsächlich auch alles so funktioniert, wie wir uns das überlegt haben und wie das beim Training auch alles geklappt hat, ist nicht garantiert. Und da hat aber tatsächlich auch jeder Verständnis für, also auch diese Transporteure, die arbeiten ja auch mit den Tieren und die kennen das auch. Also das ist jetzt nicht wie, weiß ich nicht, so ein UPS-Paketbote oder so, der sagt, ich muss dann jetzt aber fahren, sondern die wissen, so eine Verladung kann sich dann auch um eine Stunde verschieben oder es kann sogar auch passieren, dass man das Tier an dem Tag gar nicht verladen kann, weil das ist natürlich eine aufregende Situation für die Tiere und wenn jetzt so ein Tier zu aufgeregt ist, braucht unsere Tierärztin zum Beispiel auch gar nicht erst eine Narkose zu versuchen, weil die Mittel dann gar nicht wirken würden. Und deshalb muss man dann tatsächlich immer das Beste hoffen an so einem Tag und in der Regel funktioniert das auch, einfach weil die Tierpfleger zu den Tieren ja auch ein gutes Verhältnis haben und die Tiere denen dann auch vertrauen.
Das schließt ja oder leitet so ein bisschen über zum nächsten Thema, was ich mit dir noch besprechen möchte, zumindest in dieser Folge. Du hattest gerade schon mal über Züchten, Erhaltungsprogramme und so weiter gesprochen. Nachzuchten in Zoos, das haben wir in einer der anderen Folgen schon mal gelernt, wird nicht immer ausschließlich dem Zufall überlassen. Ne?
Genau, ja.
Was habe ich mir denn darunter vorzustellen, unter Zuchtbüchern oder auch unter Erhaltungszuchtprogrammen?
Mhm. Ja, also leider erleben wir es ja, dass immer mehr Tierarten in ihrem Bestand bedroht sind und die Zoos versuchen durch gezielte Nachzucht halt Reservepopulationen aufzubauen, um dann, wenn die Situation im Freiland sich insofern verändert hat, als dass Lebensraum gesichert werden konnte, dass das Denken der Menschen sich verändert hat, dass man dann Tiere zur Verfügung hat, die man wieder auswildern kann. Und es ist so, dass jedes Jahr immer mehr Zuchtprogramme dazukommen und auch wir uns an immer mehr Zuchtprogrammen tatsächlich beteiligen, weil die Bedrohung für die Tierarten einfach immer mehr zunimmt und dadurch der Bedarf immer größer wird. Und wie vorhin schon gesagt, wenn wir Anlagen neu besetzen, versuchen wir eigentlich dann auch auf bedrohte Tierarten zu setzen und gerne dann auch auf Tierarten, die in solchen Zuchtprogrammen gemanagt werden.
Und wer koordiniert sowas? Ist das auch deine Aufgabe oder mit wem musst du da zusammenarbeiten?
Ja, also wir als Zoom-Erlebniswelt und also ich dann als Kurator koordinieren hier zwei Zuchtprogramme für den Europäischen Zooverband. Mhm. Das ist einmal das Zuchtbuch für den großen Kudu, den wir ja auch bei uns auf der großen Savannenanlage halten und das Zuchtprogramm für die Weißkopfruderente, die wir noch nicht hier bei uns im Bestand haben, die aber sehr interessant ist und für die wir uns deshalb einsetzen wollen. Und wie schon gesagt, koordiniere ich jetzt diese beiden Zuchtprogramme für den Europäischen Zooverband und andere Kuratoren, Biologen, wie auch immer, in anderen Zoos machen das dann für andere Tierarten. Und da gibt es so eine Datenbank, wo wir dann nachgucken können, wer für welche Tierart das halt koordiniert. Und wenn wir diese Tierart halten oder halten wollen, dann wenden wir uns an diesen Koordinator. Der ist dann erstmal unser erster Ansprechpartner. Und wir sagen dann zum Beispiel, wir würden jetzt gerne mit der Tierart XY bei uns starten. Kannst du uns erstmal was zu der Haltung erzählen? Suchst du überhaupt aktuell neue Halter? Weil es gibt zum Beispiel auch Zuchtprogramme, die so groß sind, dass sie sagen, wir haben von dieser Tierart in den europäischen Zoos schon genügend Tiere, um einen gesunden Bestand zu erhalten. Bitte konzentriert euch vielleicht erstmal, wenn ihr neu in die Haltung einsteigen wollt, auf andere Tierarten, wo gerade Halter gesucht werden. Und deshalb nimmt man erstmal Kontakt mit diesem Koordinator auf, um dann abzuklären, wie die Situation so ist.
Heiko, unsere halbe Stunde neigt sich schon dem Ende.
Das ging ja schnell.
Genau, so schnell geht das. Das geht mir ganz ähnlich. Wir werden uns aber sicherlich in einer weiteren Folge noch mal über dieses Thema unterhalten. Denn was wir jetzt noch gar nicht geschafft haben, ist halt eben Zuchtprogramm. Daran schließt sich Artenschutz an. Mhm. Das müssen wir auch alles noch mal im Detail besprechen.
Sehr gerne.
Informationen für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, finden Sie natürlich auf unserer Homepage www.zoom-erlebniswelt.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Es war wirklich sehr spannend. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie zugehört haben und sage bis zum nächsten Mal.